Weißt du, wenn man normalerweise an Finanzen denkt, dann erwartet man ja eigentlich diese absolute Präzision.
Ja, total.
Also wie in der Mathematik oder in der Buchhaltung von einem Unternehmen. Da gibt es Einnahmen, da gibt es Ausgaben und am Ende zieht man einen Strich.
Genau. Entweder man macht Gewinn oder eben Verlust. Es wirkt in der Theorie alles extrem berechenbar.
Richtig. Wir mögen das ja, wenn Budgets schön kategorisierbar sind.
Mhm.
Aber dann tauchst du in die Welt der kommunalen Finanzen ein. Konkret in die Haushaltspläne unserer Landkreisen. Und plötzlich...
Ist der präzise Taschenrechner komplett kaputt.
Genau. Wir blicken da auf eine finanzielle Landschaft, die ist durchzogen von rechtlichen Zwängen, Umlagen und Abhängigkeiten, die auf den ersten Blick total undurchsichtig wirken.
Absolut. Das ist ein ziemliches Labyrinth.
Genau deshalb schauen wir uns in dieser neuen Tiefenanalyse mal im Detail an, wie so ein Konstrukt eigentlich funktioniert. Schön, dass du wieder zuhörst.
Hallo, auch von mir.
Als Grundlage für unseren heutigen Deep Dive nehmen wir uns einen sehr ausführlichen Blogbeitrag vor. Der seziert den Kreishaushalt für das Jahr 2026.
Am Beispiel des Kreises Euskirchen, genau.
Richtig. Und die Vorlage der Verwaltung für diesen Haushalt umfasst unglaubliche 2000 Seiten.
2000 Seiten? Voller Zahlenreihen, Prognosen und juristischer Begründungen. Wahnsinn.
Ja.
Das ist im Grunde der Versuch, die gesamte gesellschaftliche Realität einer Region für ein Jahr in eine Tabellenkalkulation zu pressen.
Und das ist unsere Mission für heute. Wir destillieren diese 2000 Seiten in ihre wichtigsten Erkenntnisse, ganz ohne Vorwissen.
Mhm. Schritt für Schritt.
Wir entschlüsseln, wie sich so ein Kreis überhaupt finanziert. Und warum das Geld immer knapper wird.
Und vor allem, warum dieser oft gehörte Reflex, also dieses, die sollen in der Verwaltung einfach mal sparen, warum das physikalisch und rechtlich gar nicht umsetzbar ist.
Lass uns das mal aufdröseln und direkt in die nackten Zahlen springen.
Okay, schieß los.
Also, die finanzielle Ausgangslage für Euskirchen 2026 sieht laut dem Blogbeitrag so aus. Der Finanzbedarf des Kreises liegt bei rund 551 Millionen Euro.
Das ist erstmal eine Hausnummer.
Ja, das ist die Summe, um alle Aufgaben zu erfüllen. Aber die Verwaltung plant direkt eine pauschale Einsparung von 2% ein.
Ah, okay.
Das sind etwa 11 Millionen Euro. Im Fachjargon nennt sich das globaler Minderaufwand. Kannst du das kurz erklären?
Ja, der globale Minderaufwand ist ein faszinierendes und gleichzeitig extrem frustrierendes Instrument.
Inwiefern?
Naja, anstatt im Vorfeld hart zu verhandeln und ganz spezifische Projekte oder Stellen zu streichen.
Was ja politischen Ärger geben würde.
Genau. Stattdessen zieht man pauschal einen Prozentsatz von den Budgets aller Abteilungen ab.
Also quasi ein verordneter Sparzwang.
Richtig. Man sagt der Verwaltung, euer Budget steht zwar auf dem Papier, aber in der Realität dürft ihr diese 2% einfach nicht ausgeben. Findet selbst heraus, wo ihr das einspart.
Das ist ja verrückt. Das verlagert den Konflikt also einfach nur eine Ebene nach unten.
Exakt. Die Abteilungen müssen dann im laufenden Jahr schauen, ob sie eine offene Stelle vielleicht erst 3 Monate später besetzen oder eine Anschaffung aufschieben, um diese fiktive Einsparung irgendwie real werden zu lassen. Es ist oft eine Methode, um einen Haushalt überhaupt erst genehmigungsfähig zu machen.
Finanzierungsbedarf von rund 540 Millionen Euro für das Jahr 2026.
Ja, und genau da fängt das Problem an.
Weil dem Bedarf von 540 Millionen Euro laut den Berechnungen nur Erträge von etwa 532 Millionen Euro gegenüberstehen.
Da klafft also eine Lücke.
Genau, eine Lücke von 8 Millionen Euro zwischen dem, was zwingend raus muss und dem, was reinkommt. Und diese 8 Millionen, die werden aus der sogenannten Ausgleichsrücklage entnommen.
Ah, die Ausgleichsrücklage, das ist im Grunde der sprichwörtliche Notgroschen des Kreises.
Das Eigenkapital sozusagen.
Richtig, das sind die Überschüsse aus guten Jahren, die man für Krisenzeiten zurückgelegt hat.
Weißt du, das ist im Prinzip so, als ob man am Jahresanfang feststellt, dass die Fixkosten für Miete, Strom und Lebensmittel höher sind als das Gehalt.
Mhm.
Man zwingt sich durch diesen globalen Minderaufwand schon selbst dazu, etwas weniger zu heizen oder günstiger einzukaufen.
Und merkt dann, es reicht trotzdem nicht.
Genau. Den restlichen Fehlbetrag von 8 Millionen gleicht der Kreis dann aus, indem er einfach jeden Monat an sein eigenes Sparkonto geht. Was man natürlich nicht ewig machen kann.
Ja, die Mathematik dahinter ist gnadenlos.
Mhm.
Ein Sparkonto wächst nun mal nicht, wenn man nur abhebt.
Logisch.
Irgendwann ist diese Rücklage aufgebraucht. Und ab diesem Punkt verliert ein Landkreis seine finanzielle Handlungsfähigkeit.
Was passiert dann?
Er rutscht in die Haushaltssicherung. Das bedeutet, dass die übergeordnete Aufsichtsbehörde jeden einzelnen Euro, der ausgegeben wird, genehmigen muss.
Puh, okay. Wenn wir über Ausgaben in Höhe von 540 Millionen Euro reden, da drängt sich doch sofort die Frage auf, wohin fließt das ganze Geld?
Das ist der 70% Elefant im Raum.
Oh ja. Laut dem Blogbeitrag sind rund 70% des gesamten Haushalts reine soziale Leistungen.
Das ist Wahnsinn, oder? Von jedem Euro fließen 70 Cent direkt in den Sozialbereich.
Lass uns das mal aufschlüsseln. Die größten Posten sind da 68 Millionen an den LVR, 37 Millionen für Kitas, 20 Millionen für Hilfen zur Erziehung und 15,2 Millionen für den ÖPNV.
Was hier faszinierend ist, diese 70% sind größtenteils rechtlich bindend.
Okay, warte. Bevor wir darauf eingehen, erklär kurz diese 68 Millionen für den LVR. Was ist das?
Ach, sorry. Der LVR ist der Landschaftsverband Rheinland. Das ist ein übergeordneter Verband.
Aha.
Der bündelt extrem teure, überregionale Sozialaufgaben. Also Dinge wie die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, große psychiatrische Kliniken oder Förderschulen.
Weil das einen einzelnen Kreis logistisch und finanziell überfordern würde.
Völlig richtig. Die Kosten für eine hochspezialisierte Betreuung können ja in die Millionen gehen.
Ja.
Würde das bei einer kleinen Kommune aufschlagen, wäre die sofort bankrott. Der Verband bündelt das also und legt die Kosten wieder auf die Kreise um.
Und der Kreis muss das zahlen?
Also, was bedeutet das alles? Wenn 70% gesetzlich festgeschrieben sind, auch die Kita-Plätze und die Jugendhilfe, heißt das, der Kreis ist eigentlich nur ein gigantischer Durchlauferhitzer für Sozialausgaben?
Ja, in diesem Punkt schon. Der Kreis kann hier nicht einfach den Geldhahn zudrehen.
Er vollzieht also nur Bundes- und Landesgesetze.
Genau.
Der Gesetzgeber in Berlin oder Düsseldorf beschließt zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Das ist ja auch gesellschaftlich gewollt.
Ja, absolut.
Aber die Umsetzung und die Bezahlung landen dann bei den Kreisen und Kommunen vor Ort.
Und das bringt uns zu diesem strukturellen Dilemma, das im Blogbeitrag sehr klar benannt wird. Wer bestellt, bezahlt nicht.
Mhm.
Bund und Land übertragen den Kreisen immer mehr Aufgaben, geben ihnen aber nicht das nötige Geld dafür mit.
Ja, das ist das sogenannte Konnexitätsprinzip. Eigentlich heißt es in unserer Verfassung, wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen.
Warum funktioniert das dann in der Praxis nicht?
Weil Bund und Länder dieses Prinzip oft, sagen wir mal, sehr kreativ auslegen.
Okay.
Oder sie unterschätzen die tatsächlichen Kostenentwicklungen völlig. Es gibt zwar Zuweisungen vom Land, aber die decken die realen Kosten vor Ort fast nie zu 100%.
Also bleiben die explodierenden Baukosten für Kitas oder höhere Tarifabschlüsse für Erzieherinnen am Kreis hängen.
Richtig. Die Differenz muss der Kreis ausgleichen.
Aber der Kreis hat doch kaum eigene Einnahmequellen. Er darf doch gar keine eigenen Steuern erheben, oder?
Genau da liegt das Problem. Eine Stadt könnte die Gewerbesteuer erhöhen, ein Landkreis nicht.
Also, wie finanziert sich der Kreis dann, wenn das Land nicht genug zahlt?
Er hängt am Tropf der Zuweisungen und an der Kreisumlage.
Ah, die berühmte Kreisumlage.
Ja. Der Kreis holt sich das fehlende Geld von seinen kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Er berechnet einen Prozentsatz, den diese Städte an ihn abführen müssen.
Wenn das Land also nicht zahlt, rutscht der Kreishaushalt ins Minus. Und der Kreis muss die Umlage erhöhen.
Exakt. Das belastet die einzelnen Kommunen massiv. Der Kreis handelt da nicht aus bösem Willen. Er erfüllt ja nur seine Pflichten.
Aber Moment, der Kreis steht doch oft in der Kritik, weil er die Städte und Gemeinden ausquetscht.
Ja, das sorgt für massiven Unmut.
Könnte der Kreis nicht einfach sagen, liebes Land, wir haben kein Geld, wir machen diese neuen Aufgaben nicht. So eine Art ziviler Ungehorsam.
Nein, das ist im deutschen Verwaltungsrecht nicht vorgesehen. Ein Kreis ist eine Gebietskörperschaft.
Okay.
Wenn der Kreis sich weigert, greift die Bezirksregierung ein. Die würde den Beschluss einfach einkassieren und die Kreisumlage von oben diktieren. Ein Ausstieg ist rechtlich unmöglich.
Krass. Wenn der Ausstieg also unmöglich ist und die Einnahmen fehlen, dann bleibt ja nur die Ausgabenseite.
Mhm.
Und da ist ja der erste Reflex vieler Bürger, dann muss die Verwaltung eben bei sich selbst sparen. Warum ist das laut dem Blogbeitrag eine Illusion?
Weil es an der Realität in den Amtsstuben völlig vorbeigeht. Die Verwaltung arbeitet bereits an der Belastungsgrenze.
Also keine faulen Beamten, die Kaffee trinken?
Schön wär's. Wenn man hier Massivstellen streicht, wird die Verwaltung handlungsunfähig. Das bedeutet dann längere Wartezeiten für die Bürger.
Auf Baugenehmigungen oder Elterngeld.
Genau. Und dazu kommt der demografische Wandel. Viele gehen bald in Rente. Der Kreis Euskirchen bietet aktuell 92 Ausbildungsplätze an, um überhaupt arbeitsfähig zu bleiben.
Wahnsinn.
Gut, beim Personal können wir also nicht kürzen. Was ist mit den sogenannten freiwilligen Leistungen?
Jede Kommune hat Pflichtaufgaben und freiwillige Leistungen.
Wenn man die Pflichtaufgaben machen muss, könnte man doch einfach bei den freiwilligen Sachen den Rotstift ansetzen, oder?
Rechnerisch ja. Aber schauen wir uns die Dimensionen an. Diese freiwilligen Leistungen machen im Entwurf gerade mal 5,2 Millionen Euro aus.
Bei einem Gesamtbedarf von 551 Millionen.
Richtig. Das ist weniger als 1%.
Was ist denn in diesem 1% drin? Das kommunale Bildungs- und Integrationszentrum zum Beispiel. Oder freiwillige Zuschüsse für Kitas und Kulturförderung.
Weißt du, hier wird's wirklich interessant.
Warum?
Weil das so ist, als würde man versuchen, seine explodierende Hausfinanzierung dadurch zu retten, dass man sonntags keine Brötchen mehr beim Bäcker kauft.
Ja, sehr treffendes Bild.
Es tut weh, auf den Luxus zu verzichten und man hat 10 Euro gespart. Aber es ändert absolut nichts an dem eigentlichen Problem, dass die Rate fürs Haus strukturell zu hoch ist.
Wenn wir das große Ganze betrachten, richten Streichungen bei diesen freiwilligen Leistungen direkten Schaden in der lokalen Gesellschaft an, ohne das Milliardensystem zu retten.
Und was ist mit dem Verkehr? 15,2 Millionen für den ÖPNV sind ja nicht wenig.
Ja, aber in einem Flächenkreis wie Euskirchen würden ÖPNV-Kürzungen die gesellschaftliche Teilhabe massiv einschränken.
Klar, wer kein Auto hat, kommt nicht mehr weg.
Genau. Das betrifft Jugendliche oder ältere Menschen. Kürzungen hier hätten sofort extrem harte Konsequenzen für den Alltag.
Das System knirscht für 2026 also schon gewaltig. Es funktioniert gerade noch so durch den Griff in die Rücklage.
Mhm.
Aber lass uns mal einen Blick in die Kristallkübel werfen. Was passiert in den Jahren danach, wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht?
Da wird es besorgniserregend. Für die Jahre 2027 bis 2030 gibt es nur noch 26 Millionen Euro Eigenkapital als Puffer pro Jahr.
Das ist quasi nichts, wenn man die Kostenentwicklungen ansieht.
Genau. Und globale Unsicherheiten schlagen heute lokal voll durch.
Wie meinst du das? Die großen Krisen passieren doch auf Bundesebene.
Die Konsequenzen landen aber vor Ort. Schwankende Wirtschaft, steigende Flüchtlingszahlen, die Kommunen müssen Wohnraum stellen und Integration organisieren.
Und Cyberkriminalität wird im Beitrag ja auch genannt.
Oh ja, die nötige Digitalisierung und Cybersicherheit kosten Unsummen, die oft noch gar nicht eingeplant sind.
Dazu kommen diese Megatrends, der Pflegekräftemangel zum Beispiel.
Ja, laut Prognosen fehlen im Kreisgebiet bis 2045 rund 1200 Fachkräfte in der Altenpflege und 1000 in der Krankenpflege.
Aber warte mal, wie soll man denn ein Problem lösen, bei dem nicht nur das Geld fehlt, sondern schlichtweg die Menschen? Die Ressourcen sind ja gar nicht da, um die Aufgabe auszuführen.
Das ist der Punkt, an dem reine Finanzpolitik versagt. Ein Flächenkreis muss dann seine Infrastruktur komplett umbauen.
Also den Nahverkehr für eine älter werdende Gesellschaft anfassen.
Richtig. SPNV, also der Schienenpersonennahverkehr, und Busnetze müssen extrem ausgebaut werden, wenn die Leute nicht mehr Auto fahren können und keine Pflegekräfte zu ihnen kommen.
Die Herausforderungen wachsen also exponentiell, die Budgets aber nicht.
Und wir haben den Klimawandel noch nicht mal erwähnt.
Ah, Extremwetterereignisse.
Genau. Anpassung und Katastrophenschutz sind im aktuellen Haushalt noch gar nicht ausreichend berücksichtigt. Das sind weitere Multimillionenprojekte.
Okay, Wahnsinn. Lass uns das Gespräch mal für den Hörer zusammenfassen. Dieser Kreishaushalt 2026 ist absolut kein langweiliges Zahlenwerk.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist im Grunde ein Spiegel unserer Gesellschaft. Soziale Aufgaben dominieren, das strukturelle Defizit zwischen Land und Kommunen wächst immer weiter. Und einfache Einsparpotenziale existieren in der Realität gar nicht.
Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht.
Danke. Das System hält sich für 2026 durch Rücklagen noch gerade so über Wasser.
Noch.
Und genau dazu, lieber Hörer, möchte ich dir zum Abschluss noch einen provokanten Gedanken zum Weiterspinnen mitgeben.
Oh, da bin ich gespannt.
Wenn die finanziellen Puffer in den nächsten Jahren komplett aufgebraucht sind und unberechenbare Kosten wie die Klimafolgenanpassung erst noch voll durchschlagen müssen, müssen wir dann vielleicht unsere komplette Vorstellung davon, was ein Staat oder eine Gemeinde uns als Bürgern überhaupt noch bieten kann, völlig neu erfinden? Werden wir akzeptieren müssen, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gemacht werden?
Das ist die harte Realität, die hinter diesen 2000 Seiten steckt, ja?
Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal von Sparmaßnahmen in deiner Gemeinde hörst. Wir verabschieden uns für heute mit dieser Frage. Bis zum nächsten Deep Dive.